Frau Dr. Strack-Zimmermann, ich sitze jetzt einem Eurofighter gegenüber. Ne? Christian Lindner hat Sie am Wochenende als den Eurofighter der FDP bezeichnet. Sie haben gesagt, das ist Ihr Wunsch, Ihr persönlicher Wunsch, dass Sie jetzt für die Europawahl kandidieren. Warum?
Naja, ich habe in den letzten Jahren, ich bin jetzt im 7. Jahr im Ausschuss, im 3. Jahr des Vorsitzes. Und ich habe natürlich auch aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine extrem viel mit anderen Ausschüssen, europäischen Ausschüssen, die das gleiche Thema behandeln, mit Außen- und Verteidigungsminister und Ministerinnen zu tun gehabt. Und da wird, wenn Sie den Strich ziehen, klar, dass alle die Probleme, die wir haben, also der Druck auf Europa, sowohl außenpolitisch, auch innenpolitisch, also Cyberangriffe auf Europa, nur auch als solches gelöst werden kann. Und die Situation kam dann, dass meine Kollegin Nicola Beer, die Nummer eins war auf der Liste vor 5 Jahren, gewechselt ist, auf die oder im Begriff war zu wechseln als Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank. Und da hat sich diese Situation ergeben und da habe ich das angeboten, weil es einfach spannend ist, nochmal auf der Ebene diese Themen zu bearbeiten.
Was hat Ihr Mann gesagt, als Sie erzählt haben, Sie würden das gerne machen?
Nein, es war andersrum. Ich habe ihn gefragt, was er findet, wenn ich das anbiete. Und mein Ja sagt, ist ja immer die Voraussetzung. Ja. Also mit wem spreche ich zuerst? Und zuerst habe ich natürlich mit meinem Mann gesprochen. Und er fand das eine super Idee, weil solche Dinge bespreche ich immer vorher mit ihm. Denn er, wir alle in engen Umgebung müssen das oder sollten es ja auch bestenfalls mittragen.
Das heißt, Sie werden dann im besten Fall ja auch Berlin verlassen. Also es wird ja dann...
Ja, also natürlich, ich habe ja dann keine Sitzungswochen hier, aber ich werde weiter im Präsidium Mitglied sein. Und deswegen werde ich auch regelmäßig in Berlin sein, weil die Parteizentrale ist ja in Berlin. Also ich werde sozusagen mit einem Viertelbein noch in Berlin sein, mit einem weiteren Viertelbein in Straßburg, mit dem anderen Bein in Brüssel. Wenn ich mal davon absehe, mit beiden Beinen in meiner Heimatstadt Düsseldorf zwischendurch auch sein zu dürfen.
Das ist ja Ihr Herzgefühl, oder? Also Düsseldorf ist Heimat und Düsseldorf. Sie kommen ja aus Meerbusch, ne? Sie sind in Meerbusch?
Nein. Ich komme aus Düsseldorf und lebe auch in Düsseldorf. Und ich habe mal als junges Mädchen, haben meine Eltern mal einige Jahre in Meerbusch gewohnt. Aber prinzipiell, da habe ich auch mein Abitur gemacht, aber prinzipiell bin ich in Düsseldorf geboren, aufgewachsen, lebe dort mit meinem Mann. Und das ist unser Lebensmittelpunkt und diese rheinische Stadt. Diese wunderbare rheinische Stadt am Rhein, einen solchen Fluss vor der Tür zu haben, hat ja was. Das ist auch, das ist meine Heimat, ja.
Wenn wir über Ihren Mann sprechen, Ihren Doppelnamen, den haben Sie ja Ihrem Mann zu verdanken. Also viele, glaube ich, denken, dass Sie haben,
klar,
Sie sind die Frau Strack und er ist der Herr Zimmermann oder umgekehrt und Sie haben den Namen angenommen. Aber er heißt ja Strack-Zimmermann.
Genau. Das ist der Familienname meines Mannes und so heißen alle in der Familie. Und natürlich glaubt man, FDP-Frau hat einen Doppelnamen. Das, wenn ich lustig drauf bin, erkläre ich das dann nochmal, dass mein Vorname ein Doppelter ist von meinen Eltern, der Nachname ein Doppelter von meinem Mann. Ich sei also beides mal Opfer, nur promoviert hätte ich selber. Dann lachen immer alle, aber dann habe ich es geklärt. Aber so langsam, glaube ich, dringt es dann doch durch.
Weil gebürtig sind Sie ja eine Marie-Agnes Jahn.
Genau, simpel und kurz und deswegen hatte ich auch diesen langen Vornamen. Meine Eltern ahnten ja nicht, dass das Drama 21 Jahre später sich verändern würde.
Fanden Sie das damals nervig? Oder scheinbar ja nicht, sonst hätten Sie den Namen nicht angenommen.
Nein, ich kenne meinen Mann ja nur unter diesem Namen. Und ich finde den Namen Strack-Zimmermann, der hat auch was. Es gibt Doppelnamen, die sind komplizierter. Und ich kenne meinen Mann jetzt 44 Jahre. Insofern ist das für mich ganz normal. Aber ich weiß, dass Doppelnamen schwierig sein können. Und mein Schwager, der Bruder meines Mannes, hatte mir vor 40 Jahren schon gesagt, es ist ein Name, wo man am Anfang so ein bisschen stolpert. Aber Wenn er fließt, dann kann er auch zur Marke werden. Und das haben wir eigentlich lachend, hat er mir das gesagt. Und er sollte recht behalten, der Name ist gut aussprechbar.
Wobei Dr. Marie Agnes Strack-Zimmermann, also man stolpert schon so ein bisschen. Also
gut, den Doktortitel, den erwarte ich ja nicht, dass man ihn ausspricht. Aber ich erinnere mich, als ich seinerzeit die Scheckkarte brauchte und die Krankenkassenkarte, dass mein Name völlig verstümmelt wurde, so Marie A. Strackst. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, geht nicht. Dann haben die gesagt, das passt aber nicht, habe ich es mir egal. Was nicht geht, wird, was nicht passt, wird passend gemacht. Und das war bei der Krankenkasse auch so. Und siehe da, sie haben dann 2 Zeilen draus gemacht. Aber es war wirklich so, dass mir da irgendeine Schnarchnase sagte, passt nicht drauf. Aber es wurde dann, wie gesagt, passend gemacht. Und inzwischen gibt es ja deutlich mehr Leute mit entsprechend langen Namen.
Wenn wir zurückgehen in Ihre Kindheit, Sie sind, glaube ich, sehr behütet aufgewachsen, oder? Also der Papa war Banker?
Ja, ich bin sehr behütet aufgewachsen. Ich hatte eine sehr glückliche Jugend, hatte tolle Eltern, habe zwei ältere Brüder und ich habe einfach Schwein gehabt. Man hat ja kommt ja auf die Welt und wird nicht gefragt, wo man reingeboren wird. Ich hatte auch wunderbare Großeltern und eine sehr große Familie, Vettern, Cousinen. Und ich glaube, was das Gute war, dass bei uns sehr viel Humor, also meine Mutter vor allen Dingen hatte extrem viel Humor, auch meine Großmutter mütterlicherseits. Und selbst in ernstesten Zeiten haben wir uns immer kaputt lachen können über irgendwelche kuriosen Augenblicke. Insofern ist mir das mitgegeben worden.
Was hatten Sie denn für einen Berufswunsch als Kind?
Unterschiedlich. Also als ich in der Pubertät war, wollte ich, das habe ich schon mal erzählt, Hippie werden. Ich fand das ganz toll, dass man in den USA ist und in irgendeinem Wohnwagen wohnt und Motorrad fährt. Das haben meine Eltern geflissentlich übergangen. Hatte ich auch eine so eine Vorstellung von. Es gibt ja so eine wunderbare Werbung, dass jemand vor dem Wohnwagen sitzt und die Tochter fragt, und er wolle nicht spießig sein, und die Tochter eben sagt, ich will aber Spießer werden, ja. So. Und ich wollte genau das Gegenteil. Das hat sich dann irgendwann wieder gelegt. Als ich dann aufs Abitur mich zubewegte, ich wäre sehr gerne Journalistin geworden. Also wir können gerne den Platz tauschen, ich kann sie auch hervorragend interviewen.
Das glaube ich. Sie haben ja auch promoviert über das ZDF und die Berichterstattung.
Ja, ich habe primär Publizistik und Politik studiert, ja. Und hatte Kontakt zum
Gleiche,
ZDF.
Wir haben fast das Identische studiert.
Ja, und wäre wie gesagt, ich wäre gerne Journalistin geworden. Ganz besonders, eigentlich liegt mir das sehr, das Format, was wir beide gerade führen. Man hört uns, man sieht uns nicht, keine Ahnung, dass wir gerade alle bleich und übelriechend sind und ganz schrecklich angezogen. Kleiner Scherz, aber dass man eben zuhört. Und deswegen wäre ich wahnsinnig gern zum Radio gegangen. Das war gar nicht so einfach. Ich habe in München studiert bis zu meinem Magister 1983. Und da gab es seinerzeit Bayerischer Rundfunk. Es gab so gut wie gar keine privaten Sender. Das fing da erst an. Mhm. Also in meine Studienzeit fällt auch der Kampf um die privaten Sender und privates Fernsehen. Und deswegen gab es da nur ganz wenige Plätze. Und die wurden meistens vergeben für Studenten oder selten Studentinnen, die dann so aus dem Münchner Raum kamen. Mhm. Und auch so ein bisschen die Tonalität des Bayerischen. Und hat mich wahnsinnig geärgert, dass das nicht geklappt hat, weil ich es nach wie vor ein ganz tolles Medium finde. Also auch Podcasts zuzuhören. Also Radio hat schon was.
Und Sie haben sich dann für einen Verlag entschieden, oder? Sie
sind ja, dann habe ich durch Zufall, um die Geschichte kurz zu machen, mein Mann hat für Verlage gearbeitet und dann bin ich da reingekommen. Muss dazu sagen, dass ich dann in der Zwischenzeit zwei Kinder bekommen habe und kurz danach also noch ein drittes. Und ich habe nie aufgehört zu arbeiten. Und diese selbstständige Arbeit war für mich natürlich eine Gelegenheit, mit meinem Mann drei Kinder großzuziehen, trotzdem zu arbeiten. Da wir in einem und demselben Beruf uns bewegt haben, konnten wir uns auch das Leben zu Hause und das mit den Kindern eben, haben wir wirklich gemeinsam geschultert. Das ist natürlich auch ein Glück. Ich weiß, dass das bei vielen je nach Beruf nicht geht. Insofern habe ich das zweite Mal in meinem Leben Glück gehabt, als ich meinen Mann kennenlernte.
Das heißt, erst kam die Liebe und dann der Verlag? Oder haben Sie
sich? Nein. Erst kam die Liebe. Ich habe meinen Mann früher kennengelernt, da war ich noch Studentin. Also wir haben erst ein paar Jahre später geheiratet.
Er ist ja auch ein paar Jahre älter, 17 Jahre, glaube ich, oder?
Kann man sagen, ja. Also er ist 17 Jahre älter, ist ein paar Jahre älter.
Ja. Wie alt waren Sie, als Sie ihn kennengelernt haben?
Anfang 20.
Und wann sind Sie Mutter geworden?
Mit 28. Ja. Also eigentlich normal, für heute fast schon jung,
ja.
Wenn ich so im Freundeskreis sehe, also im Freundeskreis die Kinder, sind die meisten dann doch Anfang, Mitte 30, die Frauen. Ich war mit 35 schon durch, da hatte ich mein drittes Kind schon.
Aber das heißt, für Sie war immer selbstverständlich Familie und Beruf geht beides und Sie sind geprägt durch starke Frauen. Also wenn Sie sagen, Ihre Mutter, Ihre Großmutter, klingt so, als wenn Sie starke Frauen wären, und der Humor.
Ja, also für mich war das selbstverständlich, dass ich weiterarbeite, aber es war eben, ging eben auch. Also ich hätte jetzt ansonsten, was hätte ich gemacht, vermutet, was halbtags zu machen oder so. Also ich kann das gar nicht sagen, es passte einfach, um es mal so zu sagen. Insofern haben wir das gemeinsam sehr gut hinbekommen. Wobei es gab, die Kindergarten begann erst um 9, um 12 muss das Kind wieder abgeholt werden, sonst war die Kindergärtnerin direkt sauer. Früher hießen die ja so, heute heißen die Erzieherinnen. wenn man um 5:09 vor der Tür stand, ging die Tür nicht auf. Also man will ja diese alten Geschichten gar nicht erzählen. Aber es war nur möglich, weil ich eben auch Freundin hatte in der Nachbarschaft. Wir haben dann die Kinder gegenseitig hingebracht. Der Zeit hatte, hat sie zusammen wieder abgeholt. Das war eine gute Freundschaft und Mitarbeit, wo wir das einfach zusammen hinbekommen haben. Und die Schule der Kinder war bei uns um die Ecke. Da konnten die ganz früh alleine hin. So, also wir haben es irgendwie hinbekommen. Meine Kinder sind erwachsen und so ist es. Und den Beruf habe ich eben ergriffen, auch durch Zufall, weil ich das eben sehr gut kombinieren konnte. Aber wenn ich so zurückblicke, ich habe das eigentlich ganz gut hinbekommen.
Aber dann war es ja auch ein Sechser im Lotto, dass sie eben diesen Mann kennengelernt haben.
Ja, absolut.
Haben, der das mit
plus Zusatzzahl.
Plus Zusatzzahl.
Ja, aber hallo. Ja, klar war das ein Sechser im Lotto. Das ist ja nicht selbstverständlich. Schauen Sie auch das, was ich jetzt mache. Ja. Bin viel unterwegs. Ich bearbeite ein Thema, was ja jetzt nicht immer vergnügungssteuerpflichtig ist, was ein sehr hartes Thema ist. Wenn Sie da einen Partner, Ehemann zu Hause haben, der sagt, ist es schon wieder so spät zu Hause? Oder warum gehst du jetzt aus dem Haus? Oder müssen wir uns ständig, was wir beide nicht tun, aber mal grundsätzlich über Panzer unterhalten oder über Kriege? Da würden andere vielleicht sagen, weißt du was? Tschüss. Aber mein Mann hat mich mein Leben lang begleitet und war auch derjenige, der mich sehr unterstützt hat, als ich überlegte, Parteipolitik zu machen. Ich bin relativ spät, ich war erst 32, als ich in die FDP eingetreten bin, hatte also schon zwei Kinder. Und weil ich war sehr politisch, aber so eine Entscheidung, in eine Partei einzutreten, da war im Grunde mein Mann, der sagte, jetzt quatsch nicht, jetzt mach. Und jetzt hat er den Salat.
Jetzt hat er den Salat, ja. Und sie machen immer weiter und es wird immer mehr.
Ja, wobei mehr kann es gar nicht werden. Also der Tag hat 24 Stunden und ich würde mal sagen, ich bemühe mich 6-7 Stunden nachts zu schlafen, der Rest arbeite ich. Und mehr kann man nicht. Also irgendwann hat das ja Grenzen, aber es wird anders. Ich würde mal sagen, die Aufgaben werden anders. Ich habe immer viel gearbeitet. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn Sie einen solchen Auftrag haben oder so eine Aufgabe haben, dass Sie nicht mehr sehr stark die Wahl haben, lasse ich das jetzt oder mache ich es nicht. Natürlich entscheide ich mich, führen wir ein Gespräch oder nicht, aber es gibt ja auch Momente, da sind Sie auch eingebettet in ein Muss. Und das war früher natürlich nicht so ausgeprägt. Ich bin schon sehr stark fremdgesteuert auch, dass Termine kommen, dass wir besprechen mit meinen Kollegen und Kolleginnen hier, die für mich arbeiten, mache ich nicht, macht das Sinn, lassen. Aber das ist immer ganz eng getaktet.
Aber gibt es nicht auch mal Momente, wo Sie sagen, ach, jetzt bin ich in einem Alter, andere gehen in Rente in dem Alter, mein Mann ist ein paar Jahre älter als ich, dass man vielleicht doch eher gerne mehr Zeit miteinander verbringen würde?
Das werde ich sehr oft gefragt. Also, dass meine Freundinnen und viele Freunde mir auch sagen, boah, was du da für ein Ding abreißt und wir gehen in Ruhestand. Die erinnern mich eigentlich nur daran, dass ich im Ruhestandsalter bin. Ich empfinde das gar nicht so. Also gut, wenn ich jetzt hier 10-mal die Treppe rauf und runter renne, bin ich kurzatmiger als jemand, der 30 ist. Aber ich empfinde das überhaupt nicht so. Wenn ich jetzt mal davon absehe, wenn ich in den Spiegel schaue oder ich meine, gewisse Verfallserscheinung hat sich natürlich eingestellt. Ich sah vor 30 Jahren anders aus. Ich hatte auch dunklere Haare. Aber jetzt Spaß beiseite. Ich habe dieses Gefühl gar nicht. Ich habe das eigentlich zum ersten Mal wirklich gemerkt, als ich habe viele Informations-, also sogenannte Wehrübungen bei der Bundeswehr gemacht. Und die darf man nur bis am 65. Geburtstag ist Ende. Und durch das Corona habe ich 2 nicht machen können, die ich gerne gemacht hätte. Und dann war ich plötzlich 65 und habe gedacht, das ist ja echt ein Ding. Das kann ich ja jetzt gar nicht mehr. Und ich war immer Spenderin, also ich habe immer es gibt ja Spenden, also wo das Blut gescannt wird. Das ist dann auch vorbei. Dann bekam ich dann einen Brief. Vielen Dank, dass Sie die Zeit Ihres Lebens dafür zur Verfügung standen. Jetzt ist Ende im Gelände. Dann habe ich gesagt, aber ich bin doch taufrisch. Aber da merkt man dann, dass ich eben im Rentenalter bin, klar.
Aber wenn man Ihre Partei anschaut, es gibt Christian Lindner, den kennt man, es gibt Wolfgang Kubicki, den kennt man und es gibt Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die kennt man. Also ich glaube, Sie drei sind die Gesichter der Partei und
Bundespolitisch.
Bundespolitisch, ja.
Ich meine, Christian Lindner kennt man sehr lange und Wolfgang Kubicki auch. Ich bin da ja später dazugekommen in diesen Reigen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich wirklich viele Kolleginnen und Kollegen habe, die durchaus in ihrem Bereich in ihrem Wahlkreis, in dem, was sie machen, sich einen Namen gemacht haben. Das liegt natürlich einfach auch auf bedingt auch in der Zeit, in der ich gerade den Auftrag mache, den ich mache. Das sind ja auch Zufälle.
Ja, aber bundesweit gesehen, also weil Sie vorhin sagten, Ihr Name ist eine Marke. Über Sie sagen ja viele, Sie ist eine Type, Sie sind ein Typ. Und also ich würde sagen, bundesweit sind das die drei Namen, die man kennt in der FDP. Und da sind Sie natürlich ganz klar.
Ja, das ist wahrscheinlich inzwischen so. Das habe ich auch lange, das mag jetzt vielleicht ein bisschen doof klingen, aber ich nehme mich da nicht so wichtig. Ich habe es eigentlich erst gemerkt, als die Leute anfingen, mich sehr viele Leute zu grüßen, die ich definitiv nicht kenne, die ich freundlich zurückgegrüßt habe. Das habe ich von meiner Mutter gelernt, die immer so nett zurückgegrüßt hat. Und wenn ich dann zu ihr sagte, wer war das, sagt sie, keine Ahnung, aber der hat mich so nett angelächelt oder die, und dann lächle ich zurück. Also ich bin dann per se höflich, weil manchmal denke ich, vielleicht sind wir uns schon mal begegnet. Ich kriege das dann nicht mehr auf die Kette, da will man ja jetzt nicht unhöflich sein. Da merkte ich, dass das immer größere Kreise zog. Dass ich, wenn ich im Zug sitze, Leute anfangen, sich umzudrehen, weil ich dann durch den Gang gehe und auf die Toilette. Und das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Und dann habe ich das angefangen zu registrieren. Aber das muss man ganz nüchtern einordnen. Heute Hosianna, morgen kreuzige sie. Das ist etwas, das ist auch ein hoher Preis. Mhm. Je bekannter man wird, je mehr beobachtet, also wirklich hart beobachtet wird man. Und das schränkt auch mein Leben natürlich ein. Also ich bin viel kontrollierter, das, was ich mache. Ich würde selbst an einem heißesten Sommertag mit einer kürzeren Hose nie mehr auf die Straße gehen. Also sobald ich vor die Tür trete, weil ich diese Fotos nicht will, weil ich das unpassend finde. Und da merke ich schon, dass das das Leben verändert hat. Bis hin, dass mich natürlich nicht alle nett finden, was ich überhaupt nicht verstehe. Ich bin eigentlich ein sehr netter Mensch. Aber dass natürlich mich Leute auch zum Kotzen finden. Und denen zu begegnen, das passiert ja auch. Die sind allerdings, wenn sie mir begegnen, relativ zurückhaltend. Der große Hass und die großen Angriffe finden im Netz statt. Ja. Weniger, wenn die Leute vor mir anonym stehen, weil sie dann doch alte Schisser sind.
Genau.
Und in der Regel, wenn auch jemand sich vor mir aufbaut und unverschämt wird, dann reagiere ich auch darauf.
Wie reagieren Sie? Also ich kenne das ja auch.
Wollen Sie nicht wissen.
Doch, ich würde es gerne wissen.
Unterschiedlich. Es kommt ein bisschen auf die Stimmung drauf an, ob ich Lust habe, da was gegen zu sagen. Ja, ich stelle die Leute, weil ich finde, es geht ja gar nicht darum, dass wir uns alle nett finden müssen. Es geht auch nicht darum, dass jeder meine Meinung teilen muss. Also es geht darum, dass man Respekt voreinander hat. Und wer respektlos mir gegenüber ist, der muss auch mit einer entsprechenden Antwort rechnen. Und die ist sehr variabel.
Aber werden Sie dann eher leiser oder werden Sie laut, wenn Sie...
Nö, ich werde schon so laut, dass es andere auch hören. Weil dann andere stehen bleiben und sagen, was ist da los? Also ich lasse die Leute nicht einfach entkommen. Ich bin auch schon mal im Bahnsteig, in Dresden war das, glaube ich, war ich keine Minute aus dem Zug draußen, da pöbelte mich jemand an und dem bin ich hinterher. Und zwar sehr schnell, zum Entsetzen derer, die mit mir gereist sind. Und der wurde immer schneller und ich auch, bis ich ihn eingeholt hatte und habe zu ihm gesagt, was haben Sie gerade gesagt? Und dann schnurzelte der zusammen auf ein Minimalmaß und war auch unsicher. Und also wie gesagt, weil da hatte ich einfach keine Lust, das laufen zu lassen. Also ich, es kommt auch manchmal, habe ich auch keine Lust dazu. Es kommt ein bisschen drauf an, aber in der Regel melde ich mich.
Wann haben Sie beschlossen eigentlich, dass Sie sich die Haare nicht färben, also dass Sie die Haare weiß tragen wollen?
Ganz früh, weil meine Haare relativ, also ich habe sehr früh graue Haare entdeckt. Das ist nicht ungewöhnlich, weil meine Mutter und die Schwester meiner Mutter, vor allen Dingen die Schwester meiner Mutter, schneeweiß war, also so wie ich heute bin. Mhm. Insofern war das für mich nie ein Zeichen des Alters, sondern das fand ich eigentlich, das war so. Und ich habe sehr früh graue Haare entdeckt.
Was ist früh, mit 20?
Ja, oder? Nee, ich würde mal sagen, so mit Mitte 20. Ich hatte ganz dunkle Haare, für die, die mich nicht sehen. Ich habe noch relativ dunkle Augenbrauen, das ist original, ja, können Sie sehen. Habe sehr früh gesagt, da meine Mutter kein Problem damit hatte, meine ganze Familie nicht, habe ich da, also ich habe noch nie in meinem Leben meine Haare gefärbt, außer am Karneval. Da gehe ich durch alle Farben. Meine Haare waren schon gelb, tiefblau, schräg pink, bunt. Also da sind wir hemmungslos. Aber mit Folgen, dass ich auch mal eine Zeit lang rosa Haare hatte, weil das Volk nicht richtig rausging. Deswegen gibt es ein paar Farben, die schlecht zum, muss man aufpassen, was man da nimmt. Nein, aber ich habe sehr früh gesagt, die Alternative ist, alle 4 Wochen zu färben, weil ich das nicht schön finde, wenn das so rauswächst. Und irgendwann habe ich dann gesagt, komm, was soll's.
Und haben Sie immer kurze Haare getragen oder hatten Sie auch mal lange?
Ich hatte mal lange, aber das ist sehr lange her. So mit 15, 16 hatte ich ganz lange Haare. Ja, Mittelscheitel und die Haare vors Gesicht und damit man bloß einen nicht sieht. Ich habe die dann so halblang gehabt und irgendwann habe ich sie kurz geschnitten. Aber dann auch unterschiedlich, wenn Sie die Bilder sehen meines Lebens, so wie ich die Haare jetzt trage, hatte ich sie nicht immer, weil graue Haare kann man viel besser bürsten, als die halten nämlich besser, als wenn sie noch den Farbstoff drin haben. Ich weiß nicht warum, mein Friseur hat mir das mal erklärt, aber war jetzt nicht primär mein Interesse.
Wie oft, mit kurzen Haaren, finde ich, muss man öfter zum Friseur gehen. Wie oft gehen Sie zum Friseur?
Alle 4 Wochen.
Ja. Und immer der gleiche? Also immer
Ja. Das ist derselbe.
Derselbe?
Es hat in meinem Leben nur 2, 3 Ausnahmen gegeben in meiner Münchner Studienzeit, wo ich beim Friseur war und fast starb eine Stunde lang, als er die Schere nahm. Ich habe gedacht, oh Gott, ich bin dann nämlich ganz spießig. Und für mich ist ein Friseurbesuch was wunderbar Entspannendes. Aber wenn da einer plötzlich so... Und habe selbst in München meine Heimfahrtswochenenden nach Düsseldorf so gelegt, dass ich es immer kombiniert habe mit einem Friseur. Und ich hoffe sehr, dass er gesund bleibt, weil der ist jetzt echt wichtig.
Ich kann das voll verstehen. Ich bin seit 2 Jahren in Berlin und ich gehe einmal im Monat in München zu meiner Friseurin.
Ja.
Ganz wichtig, ja. Kann ich total verstehen.
Ja. Das ist wirklich etwas, was ganz, ganz wichtig ist.
Wenn ich jetzt Ihren Kleiderschrank öffnen würde, wären da auch Röcke und Kleider drin? Oder
nicht
gibt
mehr.
Es Agnes Strack-Zimmermann nur in Hosenanzügen?
Ja, inzwischen nur noch. Also ich hatte früher Kleider, weniger Röcke. Ach, ist so lange her. Ich habe mich da nie wohlgefühlt. Das hat aber einen ganz konkreten Grund.
Welchen?
Weil man einfach höhere Schuhe tragen sollte, wenn man Röcke trägt. Also, zumindest so, als ich so sozialisiert wurde, sah es einfach besser aus. Und ich trage ungern hohe Schuhe.
So. Sie sind eher die Sneakerfrau, oder?
Ja, genau. Und insofern passte das dann irgendwann nicht mehr und fühlte mich auch nicht wohl. Aber es hatte jetzt keinen besonderen Grund.
Und Hosenanzüge jetzt in der Politik ist einfach praktisch, oder?
Ja, Hosen oder mit Sakko, anderes Sakko. Oder ich trage ja immer ähnliche Dinge. Und da gibt es tolle Sachen, finde ich.
Inzwischen
und
ja.
Da fühle ich, ja, inzwischen ja, genau. Und da fühle ich mich einfach wohl.
Haben Sie auch so einen Angela Merkel-Schrank, wenn man den öffnet? Also nach Farben sortierte
Bläser? Nein, Frau Merkel hatte ja einen Schnitt in 35 Farben, ohne ihr zu nahe zu treten, zumindest hatte ich das Gefühl. Ist übrigens nicht das Schlechteste. Wir Frauen werden ja enorm gescannt, was wir anhaben. Mhm. Die Kollegen können jeden Tag denselben, vielleicht ist es auch der gleiche, damit rumlaufen, wechseln nur das blaue zum weißen Hemd und das gestreifte Hemd oder nehmen die Krawatte. Das ist ja ungerecht. Ich finde, Frauen sind da größeren Herausforderungen ausgesetzt. Und wenn man einen gewissen Stil hat und den einfach beibehält, dann wird auch irgendwann das nicht mehr thematisiert. Insofern verstehe ich Frau Merkel, die gesagt hat, ich habe einen Schnitt, da fühle ich mich wohl und den jetzt in 22 Farben. So wie die Queen.
Wie die Queen, genau.
Ja, immer wunderbare, mega Mäntel hatte.
Ja.
Ganz toll.
Auch Hüte,
ja,
toll.
Und das ganz Tolle war natürlich diese Wahnsinnsfarben.
Ja.
Also sehr cool.
Die sie ja trug, damit sie immer herausstach aus der Menge. Also dass sie immer die Person war, auf die man immer automatisch geblickt hat.
Ja, hat Frau Merkel ja auch gerne gemacht.
Genau. Sie tragen eher gedeckte Farben, oder?
Ja, unterschiedlich. Also ich trage weiß, beige, alles.
Aber pink und rot?
Rot ganz selten, pink überhaupt nicht. Also... Es sei denn, wir feiern Karneval. Da bin ich ganz gerne. Nein, Pink ist zwar eine tolle Farbe, aber ist nicht so mein Ding.
Rosenmontag steht vor der Tür. Sind Sie da aktiv?
Ja, ich werde auf einem Wagen mitfahren. Ich fahre
in Köln, aber dann.
Bitte, ich in Düsseldorf, ja.
Entschuldigung.
Also das war jetzt, meine Damen und Herren, das schneiden wir jetzt raus.
In Düsseldorf,
In Düsseldorf beim Rosenmontagsumzug fahre ich auf einem Wagen mit.
Und welches Kostüm werden Sie dran?
Das kann ich Ihnen gar nicht sagen, weil das machen die Organisatoren und haben zu mir gesagt, ich solle mich überraschen lassen. Und jetzt lasse ich mich mal überraschen.
Und sie ziehen dann an, was man ihnen hinhängt?
Ja, das in dem Fall, es ist wohl ein ganzes, eine ganze Inszenierung. Und dann machen wir das mal zusammen. Wir sind viele Leute und ich hoffe, dass die Größe passt. Also, dass ich nicht irgendwie versinke oder dass es so eng ist, dass die Skiwäsche, die ich definitiv drunter tragen werde, es ist nämlich immer saukalt an Karneval, dass die noch drunter passt.
Und wird Ihr Mann dabei sein auch? Also zelebrieren Sie beide den Karneval?
Ja, wir haben, also in diesem Fall nicht, weil ich auf dem Wagen mitfahre. Dazu hat mein Mann keine Lust zu, weil das geht viele Stunden, da muss man lange stehen. Das ist richtig Arbeit. Also 3-4 Stunden Helau zu rufen und Kamelle zu werfen, das ist ein richtiger, da hat man nachher wirklich Oberarmschmerzen. Aber ansonsten gibt es sehr viele Kostüme, die wir zusammen gemacht haben. Kann ich jetzt nicht zeigen, das ist jetzt der Nachteil vom Podcast. Aber es gibt viele Partnerkostüme, die wir
Welche
hatten.
Welche zum Beispiel?
Naja, wir sind, relativ viele Sachen. Wir sind mal als Mövenpick gegangen. Wir hatten ja mal diese Diskussion über Mövenpick. Und da sind wir eben als Möwe gegangen. Wir sind auch mal als große Koalition gegangen, in Rot-Schwarz. Wir haben auch, was wunderbar war, dass wir auch ein Kostüm hatten, zum Thema Bankenaffäre. Das haben wir so interpretiert, dass wir eine kleine Bank mit hatten. Jetzt sind wir auch mal als Rettungsschirm gegangen, hatten wir dann einen entsprechenden Schirm. Also wir waren immer sehr kreativ, haben das zusammen gemacht. Und das hat auch Spaß gemacht. Aber irgendwann, das kostet sehr viel Zeit, wenn das individuell passiert. Das kostet sehr früh sich Gedanken machen. Wir sind auch schon mal als Mooshammer und Mutter gegangen. Mhm. Mein Mann war ein grandioser Mosi. Und ich war die Mutter mit blauen Haaren.
Lila-blauen
Haaren.
Ja.
Großartig. Da sind wir vor die Tür getreten, vom Friseur kommend. Und dann guckte einer sich um, schaute meinen Mann an. Aber Herr Mooshammer gerade ums Leben gekommen. Oder besser gesagt, er ist ja ermordet worden.
Ja.
Und dann rief mein Mann dem zu, ja, Mosi lebt. Und der war völlig konsterniert und lief weiter. Hat wahrscheinlich gedacht, er hätte irgendwie was getrunken. Also, wir haben das sehr gerne gemacht. Da war mein Mann auch immer mit Freude dabei. Es bedarf einer großen Vorbereitung und die ist ein bisschen so die Kraft gewichen. Ich kann auch nicht jetzt mit irgendeinem Profanen, ich muss dann immer schon ein bisschen mehr geben.
Aber Sie gehen ja auch manchmal im Partnerlook, wenn ein Ball ist oder wenn ein festlicher Anlass ist, eine Preisverleihung.
Naja, Partnerlook, weil mein Mann, wenn er einen Frack trägt, ich habe einen Damenfrack.
Genau, Sie haben einen Damenfrack.
Ja, sehr gut, da haben Sie genau hingeguckt. Das habe ich, aber auch ein Damensmoking, weil ich das sehr cool finde, dass es sowas gibt. Das natürlich anders ist als ein Herrenfrack, wenn man genau hinguckt, logischerweise. Aber ja, ganz witzig.
Das heißt, ein Abendkleid haben Sie auch nicht?
Nee.
Also wenn jetzt Bundespresseball ist, dann...
Nein, dann gibt's was anderes. Also ich muss dazu sagen, dass ich neulich bei einer Veranstaltung war und dann habe ich gefragt, was zieht man denn da an? Und da sagt ein Freund, da musst du im schwarzen langen Kleid kommen. Und da habe ich ja ganz sicher nicht. Aber wie gesagt, es gibt ja gute Alternativen.
Der Karneval, Karneval und Politik, gibt es da Parallelen?
Naja, also wenn Sie sich vorstellen, dass Karneval oder Fasching, je nachdem wo Sie sind, ist ja an der Rheinschiene von Emmerich bis Basel, das ist ja sehr unterschiedliche Ausprägung. Karneval ist unglaublich politisch. Karneval erlaubt, dass der Narr der Politik oder der Obrigkeit den Spiegel vorhält. Insofern ist es sehr, sehr politisch. Büttenreden müssen messerscharf sein. Die Regel allerdings ist, dass der Narr den Leuten den Spiegel vorhält, dass man von unten nach oben oder auf Augenhöhe dem anderen eine mitgibt. Was im Karneval nicht geht, oder finde ich, ist auch, dass man nach unten sich abarbeitet, sondern es ist die Möglichkeit, dass die einfachen Leute, das ist die Idee von Karneval, mal dem Pfarrer, dem Lehrer mal eins mitgibt. Und insofern ist es hochpolitisch.
Sie haben ja Friedrich Merz mal eins mitgegeben beim Karneval. Es heißt, dass Christian Lindner nicht so begeistert war damals. Ich weiß nicht, Sie sind eine Frau, die sagt, was sie denkt, oder?
Also Naja, das war natürlich eine Büttenrede. Ich wurde im Aachener Karneval aufgefordert, eine Büttenrede zu halten. Da habe ich gesagt, das mache ich gerne. Habe dann noch abgeklärt, der Aachener Karneval schaut sich das vorher an, was man da so abliefert. Und ich habe gesagt, dass ich das nur mache, wenn ich das so durchziehe, wie... Also dass, wenn der eine anfängt im Text rum zu, das geht nicht. Nö, das fanden die auch in Ordnung. Ich habe dann eine Generalprobe gehabt, das fanden alle sehr lustig, also bin ich da auch mit Schwung rein. Und die Reaktion von Herrn Merz war unkarnevalistisch. Ich neige fast zum Karlauer, das Rheinland ist eben nicht das Sauerland, aber das sage ich jetzt nicht. Und ich glaube, dass das Ganze wäre gar nicht so raketenhaft durch die Decke gegangen, wenn Mario Chaya, seinerzeit Generalsekretär der Union, sich gemüßigt gefühlt hätte, für seinen Chef in die Bütt zu gehen und gewissermaßen und mich aufgefordert hat, für diese Rede zu entschuldigen. Und dann passierte etwas, was man hätte wissen müssen, wenn man Krise nicht groß machen will, sollte ein Berliner einer Rheinländerin nicht auffordern, nach einer Büttenrede sich zu entschuldigen. Weil dann ging das richtig durch die Decke. Weil dann haben alle Karnevalisten, wirklich bis in die Schweiz, haben gesagt, hallo, das geht gar nicht. Und dann haben natürlich alle sich diesen Ausschnitt angeguckt. Und das Lustigste war, dass ich im Bayerischen Hof bei der Münchner Sicherheitskonferenz war und habe meinen Mantel abgegeben. Da war eine Garderobiere und ich sagte zu der, Sie sind auch schon lange hier. Und die sagte dann im breitesten Bayerisch, kann ich jetzt nicht nachmachen, ja, schon über 60 Jahre. Sie ging auf die 80 zu, aber sie hätte schon mit knapp 20 den Job angenommen. Und sagte dann, ohne irgendeine Pause, im Übrigen, Frau Strack-Zimmermann, das war ja so cool, dieser Auftritt von Ihnen. Und dann habe ich gedacht, dass die Dame das mitbekommen hat. Und das war nur ein Zeichen, dass das richtig durch die Decke ging. Und ich behaupte, dass es kaum noch jemand gibt. Also man braucht nur Strack-Zimmermann und Aachen einzugeben. Also man muss gar nicht viel, dann ist es schon da. Und der Hashtag Flugzwerg geht immer noch.
Ja.
Ich hatte aber, man muss fair sein, es gab ja ganz viele. Es gab auch den Wodka-Zwerg, also es gab ganz viele Zwerge. Und insofern hat Herr Merz halt, fand das nicht lustig. Was ich sehr lustig fand, dass Herr Laschet, ehemaliger Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Herr Wüst, heutiger Ministerpräsident, sich wegwarfen vor Lachen. Und dann habe ich gedacht, die Jungs sind Rheinländer, die hatten Spaß und so. Herr Merz hätte es weglachen können.
Dann wäre es gar keine Affäre
gewesen. Nein, dann wäre es natürlich erledigt gewesen, aber...
Aber kommt es schon mal vor, dass der Parteivorsitzende zu Ihnen sagt, Agnes, das geht so nicht? Oder Marie-Agnes, wie sprechen Ihre Kollegen?
Nein, er sagt Marie-Agnes zu mir, so nennen mich alle, so sprechen mich alle an. Nein, ich weiß, dass wir unterschiedliche Humorlevel haben. Aber das, wissen Sie, wir kennen uns lange, wir arbeiten zusammen und wir kommentieren nicht gegenseitig unsere Performance. Ich glaube, dass er von der CDU einiges zu hören bekam. Und dann hat er das natürlich sehr gut, finde ich, aufgefangen nach dem Motto, das muss nicht jedermanns Geschmack sein oder so. Zumal ich ja nicht unabsichtlich auch den Porsche-Zwerg verarbeitet habe. Damit da eine gewisse, wenn gleich nur mit einem Satz, Herr Merz hat schon mehrere abbekommen, aber insofern... Herr Söder hat ja auch was abbekommen und hat es überhaupt nicht kommentiert. Sehr
klug. Was haben Sie über Söder gesagt? Das weiß ich gar nicht mehr.
Ja, da ging es um den, da ging es eben um seinen Auftritt in Bayern und das war natürlich dann entsprechend der Bayern-Zwerg.
Sie haben ja studiert in München. Also ich denke, München war für Sie, wie lange haben Sie da gelebt? Das war ja sicher auch prägend für Sie, oder?
Ja, ich habe dort gelebt, alles in allem 7 Jahre. Wahnsinnig tolle Zeit. Gut, Studentenzeit ist immer eine tolle Zeit. Man ist unabhängig, man ist noch nicht familiär gebunden, hat noch keinen Job. Also für mich war das eine ganz tolle Zeit. Ich habe 5 Jahre studiert, war dann noch 2 Jahre in München zur Promotion und bin dann nach Düsseldorf zurück, weil dort eben dann mein Mann lebte, den ich in der Zwischenzeit kennengelernt hatte.
Aber so richtig, Sie haben so richtig das Studentenleben genossen, auch in der WG gewohnt? Oder
in der WG habe ich nie gewohnt, da hatte ich keine Lust zu. Ich wollte mein Badezimmer nicht teilen. Ich hatte eine kleine Wohnung in München-Schwabing. Wahnsinnig schwierig, die zu bekommen. Mhm. Ein Albtraum. Und ich war sehr glücklich, alleine zu sein. Aber ich bin mit Geschwistern groß geworden. Ich war eine Zeit lang in einem Internat am Bodensee, also wo ich mit vielen das Zimmer geteilt habe. Alles super. Aber irgendwann habe ich gedacht, nö, das muss ich jetzt nicht haben. Und deswegen habe ich da eine kleine Wohnung gehabt.
Aber ich glaube, München ist für Sie heute bis heute noch ein Herzensort, oder? Sie waren ja auch neulich eingeladen in der Staatskanzlei, als Kronprinz Horkon da war.
Also es ist so, München ist eine ganz tolle Stadt. Je politischer ich wurde, je langweiliger fand ich sie, weil richtig politisch ist sie nicht. Das Leben spielt politisch nicht in München, das spielt natürlich in Berlin. Und aber ich habe dann Jahre später, ich war auch lange da nicht in München, ich habe da noch sehr viele Freunde, mit denen ich studiert habe, die da noch sind. Und und jetzt entdecke ich diese Stadt eigentlich wieder, vor allen Dingen diese wahnsinnig hohe Lebensqualität, dieses Oberbayern mit seinen wunderbaren Seen, mit den Nähen zu Alpen. Das ist, hat der liebe Gott, muss das irgendwie in guter Laune samstagsabends geschaffen haben. Weil das ist schon, ich sage immer, wenn Düsseldorf die Alpen hätte südlich und im Norden die Nordsee, dann wäre die Stadt nicht zu toppen.
Sie waren ja Bürgermeisterin von Düsseldorf. Ja. Wann war der Moment, als Sie gesagt haben, Sie gehen jetzt in die aktive Politik?
Ja, das war, also ich habe Kommunalpolitik gemacht. Ich bin eingetreten in die FDP 1990, habe das erste Mal 1994 für eine Bezirksvertretung kandidiert, bin nicht gewählt worden, fand ich unmöglich. Habe dann 5 Jahre später es wieder probiert, bin nicht gewählt worden. So, und dann ging das so Stück für Stück, war ich sehr lange im Rat der Stadt. Und 2008 wurde ich zur ersten Bürgermeisterin gewählt. Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt verstarb. Und der damalige erste Bürgermeister stand dann als OB zur Wahl und hatte mir angeboten, CDU-Kollege Dirk Elbers, dass der Rat in der Mehrheit, gab eine schwarz-gelbe Mehrheit, mich dann zur ersten Bürgermeisterin wählt, wenn ich nicht in diese Oberbürgermeisterwahl gehe. Und das haben wir gemacht. Und diese Zeit von 2008 bis 2014 waren eine grandiose Zeit. Und das war der Moment 2008, wo ich meine Arbeit beim Verlag beendet habe. Das ist zwar ein Ehrenamt, aber erste Bürgermeisterin, die Stellvertreterin des Oberbürgermeisters zu sein, der sowohl für die Verwaltung als auch für die Repräsentation der Stadt zuständig ist, ist komplett wochenfüllend. Und ich wusste, dass ich das mit einem normalen Beruf nicht mehr machen kann. Und da war ich gerade 50 geworden. Und das war auch der Moment, wo mein Mann sagte, mach es. Das wird dich glücklich machen. Und mit diesem Amt war ich in einigen städtischen Aufsichtsräten. Also ich hatte richtig zu tun. Es war eine ganz tolle Zeit, weil ich nicht nur meine Stadt, in der ich ja geboren und aufgewachsen bin, wirklich sowas von kennenlernte, sondern ich habe wirklich von den einfachsten Menschen, ich habe sehr lange Jugend- und Sozialausschüsse gemacht, später Stadtplanung, ich habe alles kennengelernt, Licht und Schatten, war eine ganz tolle Zeit. War auch wirtschaftlich eine tolle Zeit, nicht für mich persönlich, sondern für die Stadt Düsseldorf. Wir haben die Stadt entschuldet, sie war schuldenfrei, wir haben sehr hohe Gewerbesteuereinnahmen gehabt, wir haben die Innenstadt völlig neu konzipiert. Das ist jetzt alles fertig, U-Bahn weitergebaut. Also jeder, der nach Düsseldorf kommt und in der Innenstadt die tollen Dinge sieht, da dürfte ich mit Herrn Elbers zusammen und den Kolleginnen und Kollegen im Rat richtig was stemmen. Und das war sehr cool, so sichtbar, ganz toll.
Aber Sie haben ja auch sehr gute Wahlergebnisse gehabt bei der Oberbürgermeisterwahl.
Ja, also bei der Oberbürgermeisterwahl, ich habe dann nochmal 2020 als Oberbürgermeisterin kandidiert, da war ich schon im Bundestag.
Ja. Aber es war ja ein sehr gutes Ergebnis.
Ich wollte es nochmal wissen. Ja, es war für FDP 12% oder 11, noch was zu bekommen, ist ein tolles Ergebnis. Aber bei der Oberbürgermeisterwahl gewinnt der die meisten Stimmen hat. Aber es war für mich wichtig, weil wenn Sie 24 Jahre Kommunalpolitik machen, auch eine große Klappe haben, dann sollte man sich auch mal so einer Wahl stellen. Und insofern war das eine tolle Kampagne. Das hat viel Freude gemacht, war aber mitten in Corona. Ich habe im Grunde den Wahlkampf alleine gemacht, weil so gut wie überhaupt keine Podiumsdiskussion stattfand. Nur der OB-Kandidaten, die 4, 5, wir trafen uns immer in irgendeinem Studio oder auf 20 Meter Abstand. Es war ein ganz, ganz krasser Wahlkampf. Und als er dann beendet war, da war ich dann auch froh, dass ich das mal gemacht habe.
Aber wenn jetzt der Wahlkampf dieses Jahr vorbei ist, dann können Sie eigentlich nächstes Jahr dann für die FDP als Kanzlerkandidatin antreten, oder?
Nein, das geht ja nicht.
Also theoretisch? Der Kanzler, würden Sie das machen?
Nein, das geht auch theoretisch nicht. Also wenn ich in das Europäische Parlament gewählt werden sollte, dann muss ich mein Bundestagsmandat abgeben. Gut, dann und der Kanzler wird aus den Reihen des Bundestages gewählt. Insofern stünde ich dafür auch nicht bereit. Ich finde, das sollte jetzt die nächste Generation angehen. Und insofern hat sich die Frage nicht gestellt, vor allen Dingen nicht als FDP. Eigentlich in der Konstellation, wie auch immer, ist hat das, was Christian Lindner erreicht hat, Finanzminister zu sein, was Guido Westerwelle seinerzeit erreicht hat, Außenminister zu sein, das ist das, was wir eben dann auch erkämpfen und auch erkämpft haben und mit guten Ministern und einer Ministerin. Nein, die Frage stellt sich nicht.
Mal gucken. Die Art, dass Sie sich nicht verbieten lassen oder dass Sie immer sagen, was Sie denken.
Nicht immer.
Nee, nicht
immer? Nein, es gibt Grenzen.
Gibt es Grenzen, ja? Also können Sie sich so gut kontrollieren, dass
Sie...
Okay.
Ja, ich sage, was ich denke. Ich sage es aber, wenn ich mir sicher bin, dass ich sagen will. Ich bin nicht Kamikaze. Und wenn ich alles sagen würde, was ich denke, wäre ich... ja, das kann man nicht. Muss auch manchmal denken und es mal für sich behalten.
Weil Sie sind ja schon sehr direkt. Sie haben jetzt auch gesagt, dass Olaf Scholz nicht Ihr Kanzler ist. Also Sie sagen
im Kontext der Ukraine-Hilfe, der Lieferung der Taurus-Marschflugkörper, um das korrekt zu machen. Denn ich habe ihn gewählt. Wir sind Teil der Ampel. Ich habe ihn auch mitgewählt, dass er der Bundeskanzler ist. An der Stelle haben wir eine völlig andere Auffassung. Und an der Stelle ist das nicht.
Aber ich glaube, das ist auch das, warum Sie so ein Typ sind, also als Politikerin, weil die Leute einfach sagen, da ist mal jemand, die spricht auch mal andere Sätze und nicht diese Teflon-Politiker-Sätze.
Ja, ich glaube, also erstmal ist es so, wie es ist. Ich finde, dass man kann Dinge auch abkürzen. Das ist für viele diese Direktheit auch nicht einfach. Ich weiß das auch. Empfinden auch manche geradezu erschreckend. Aber ich muss sagen, wir sind ja in einem Alter, also ich mit 65, da muss ich jetzt nicht 100-mal um den heißen Brei rumreden. Ich finde, man kann, es geht nicht darum, dass man Inhalte durchdiskutiert. Da höre ich auch sehr wohl zu, die Argumente. Also ich habe nicht zu allem und jedem sofort eine Meinung. Das ist nicht so. Aber bei bestimmten Dingen, da jetzt ein Rad drehen und nochmal drumherum reden, ich finde gerade in diesen Zeiten, wo die Herausforderungen extrem sind, ja geradezu multikomplex, können wir uns diese Pirouetten wirklich schenken und ich bemühe mich, es den Leuten klarzumachen, in einer Sprache, die auch zu verstehen ist. Hat keinen Sinn, dass wir Worte und Sätze nutzen, die in politischen Korrektheit ihren Sinn haben. Ich bin schon für eine gewisse Korrektheit. Also wir sehen ja, wie eine bestimmte Partei im Deutschen Bundestag überhaupt nicht mehr korrekt ist, auch im Umgang miteinander. Und und dann also einfach so sagen, wie es ist. Leute sind. Ich bin auch ganz, ganz normaler Leut, wollte ich gerade sagen. Groß geworden, in meiner Familie, Schule gegangen, meinen Weg gegangen. Und ich finde, da sollte man jetzt nicht so. Und dann bin ich natürlich Rheinländerin. Das kommt mir natürlich erschwerend hinzu.
Sie sind auch Mutter und Großmutter, oder? Sind Sie Großmutter schon?
Ja, ich bin schon dreifache Großmutter.
Wie alt sind die Enkel?
9, 6 und 3.
Gut, also die sind noch klein, aber mit den Kindern diskutieren Sie wahrscheinlich auch, oder?
Ja, also meine Enkelkinder sind noch klein, aber meine große Enkeltochter ist 9 und die ist schon eine richtig taffe, taffes Kind. Aber die macht mir Spaß. Die geht schon gerade durch die Mitte, das merke ich schon.
Die kommt nach der Oma.
Ja, also zumindest entdecke ich vieles. Jetzt ist sie die Älteste, ich war die Jüngste, also... Aber die ist schon cool drauf. Das gefällt mir sehr und ich power das natürlich auch immer. Sie hat, als sie klein war, mal zu mir gesagt, die Jungs bei mir sagen immer, Fußball ist nur was für Jungs. Dann habe ich mit ihr ein klärendes Gespräch geführt und habe gesagt, pass mal auf, so und so. Das sagt jetzt zu ihr keiner mehr, um das mal so zu sagen. Also ja, das mit meinen Kindern spreche ich durchaus über Politik. Wir sind in manchen Themen nicht immer einer Meinung in der Einschätzung, weil mir wird natürlich auch durch meine Kinder wiedergespiegelt, wie die Außenwirkung unserer Arbeit hier auch nach außen ist. Und das ist auch gut, dass man mir das sagt. Nicht, dass ich das nicht sehe oder ahne, aber wenn es in der eigenen Familie auch diskutiert wird, warum es die oder die Diskussion gibt, dann nehme ich das schon ernst und wahr und und das ist auch wichtig, dass man immer down to earth, also immer gut auf dem Boden bleibt.
Wie alt sind Ihre Kinder?
Sie stellen Fragen. 37, 35, 30.
Aber keins
muss ich immer nachrechnen.
Aber keins von den Kindern wollte in die Politik gehen oder will in die Politik gehen?
Nein, die sind politisch interessiert, aber Nein, aber ich war ja auch erst, Sie dürfen das ja nicht vergessen, als ich mit 50 Bürgermeisterin geworden habe, mit 58 als Oberbürgermeisterin kandidiert bin, ich war älter als Oberbürgermeisterin, was sage ich denn, da war ich ja schon 62, also bin mit 59 zum ersten Mal in den Bundestag gewählt worden, also ich habe ja auch nicht mit 20 gesagt, ich will jetzt in die Politik, also überhaupt nicht, also das war, ist so entstanden.
Aber sagen Ihre Kinder Mama und die Enkel sagen Oma?
Omama.
Omama. Mhm. Und die, ja, also jetzt, und Ihre Kinder sagen auch nicht Marie Agnes, sondern die sagen Mama.
Nein, nein, wir sind da ganz klassisch. Ich habe auch zu meiner Mutter immer Mama gesagt und zu meiner Großmutter. Das kann jeder, das fände ich irgendwie seltsam. Aber das ist vielleicht jetzt auch, kann ja jeder auch halten wie ein Dachdecker.
Aber Sie nehmen sich Zeit für die Familie auch, also für die Kinder, für die Enkel?
Ja, also das ist natürlich eine Frage, ich nehme mir natürlich wenig Zeit. Weil ich keine Zeit momentan in der Aufgabe habe. Es gehört ja zur Ehrlichkeit dazu. Aber wenn es irgendwie geht, ja, dann nehme ich mir Zeit oder anders. Ich bin sehr glücklich, wenn meine Kinder da sind, wenn es nur ein gemeinsames Abendessen ist. Oder wenn wir über Weihnachten zusammen sind, da bin ich immer sehr glücklich. Ich habe auch tolle Schwiegerkinder. Insofern ist das bin ich sehr glücklich in dem Moment. Aber ich Zeit nehmen wie andere in meinem Alter. Ich habe Freundinnen, die richtig auch aktiv die Enkel abnehmen ihren Kindern. Das tue ich nur begrenzt.
Die Plätzchen backen mit den Kindern, die basteln.
Ja, mir tut das, also basteln geht gar nicht. Da zeigen die mir, was Sache ist. Ich habe schon als Kind diesbezüglich meine Mutter gebeten, den ersten Topflappen für mich zu häkeln, was die Lehrerin dazu animierte, zu sagen, deine Mutter, der würde ich eine 1 dafür geben, du kriegst eine 5. Also die gemerkt hat, die ersten Reihen waren von Marie Agnes und der Rest hat meine Mutter gemacht. Da bin ich ganz schlecht. Aber ich unternehme gerne was mit den Kindern. Und das leidet darunter momentan. Und ich hoffe natürlich nie, dass mir das irgendwann mal leid tut. Wahrscheinlich, vielleicht wird es mir mal leid tun. Ich hoffe nicht. Aber ich erlebe keine Vorwürfe. So nach dem Motto, du bist ja nie da. Das ist nicht so.
Wobei für die Kinder hatten sie ja dann schon mehr Zeit, weil sie ja erst spät in die Politik gegangen sind.
Ja, deutlich mehr. Ja. Ich habe natürlich gearbeitet, aber freiberuflich gearbeitet, Das war was völlig anderes. Ich wäre auch seinerzeit, als meine Kinder klein waren, hätte ich nicht im Traume das gemacht, was ich heute mache. Ich habe ja, was ich wirklich mit hohem Respekt, ich habe ja Kolleginnen, die Anfang, Mitte 30 sind, die ihre Kinder hier im Bundestag gewissermaßen bekommen haben, sogar 2 Kinder, und ich bewundere das sehr, weil so hier richtig aktiv zu sein und noch kleine Kinder zu haben, das hätte ich seinerzeit nicht gemacht.
Wie alt waren Sie, als Sie den Motorradführerschein gemacht haben?
18. Ich konnte ihn erst mit 18 machen. Vorher konnte man ja in meiner Generation das Mofa und das Moped noch ohne Führerschein führen. Man stelle sich das vor, ohne Helm und ohne Führerschein. Schon cool irgendwo. Ich weiß, jetzt wird's ganz kritisch. War aber so. Mit 18 habe ich einen Führerschein gemacht, parallel zum Auto. Also ich bin aus dem Auto raus und auf das Motorrad draufgestiegen. Und jetzt erzählt Tante Ernie wirklich aus dem Krieg. Ich habe nämlich mein eigenes Motorrad schon gehabt. Das hat mir jemand zur Fahrschule gefahren. Ich durfte es ja nicht nutzen. Und als ich aus dem Fahrschulauto stand, aus einem Golf 1, stand das Motorrad da. Und ich habe auf meinem eigenen Motorrad einen Führerschein gemacht. Eine 8 fahren, einmal Vollbremsung, und dann sagte die Fahrlehrerin, wir gratulieren Ihnen herzlich, und das war's. Das ist unvorstellbar. Also da muss ich selber sagen, weil meine Söhne auch einen Motorradführerschein haben, das ist, geht heute gar nicht mehr. Das muss richtig trainiert werden und Nachtfahrten und so. Aber so war das 1976.
Aber fahren Sie noch jetzt?
Ja, ich fahre noch, aber natürlich wahnsinnig selten. Ich hab das Motorrad da stehen, das schaut mich vorwurfsvoll mit feuchten Lichtscheinwerfern an. Mein Nachbar sagt immer, da liegt aber schon ziemlich viel Staub drauf. Frau Stadtzimmermann, seit er mir das sagt, gehe ich regelmäßig vorbei und wedel es mal ab. Ich bin aber sehr optimistisch, dass ich auch wieder mehr Zeit bekomme. Es war jetzt in den letzten 2 Jahren, bedingt durch meine Aufgabe hier, bedingt durch die vielen Reisen, die ich mache, einfach nicht möglich. Und zwar nicht, dass ich mal einen Tag Zeit gehabt hätte. Aber Sie brauchen, also meine Leidenschaft fürs Motorradfahren liegt in weiten Strecken, also 10 Tage durch Italien zu fahren. Ich habe auch Touren schon in den Vereinigten Staaten gemacht, 2 Wochen lang. Also wirklich aufs Motorrad und weg. Oder nach Sardinien oder nach, also richtig weg. Ich habe das Motorrad nicht für die Stadt, dafür habe ich einen Motorroller.
Fahren Sie mit dem?
Ja, mit dem fahre ich
in Düsseldorf.
In Düsseldorf sehr viel. Insofern ist das Motorrad jetzt nicht was für kurze Strecken. Aber ich kann momentan bei dieser Zeitbelastung, man braucht wirklich auch den Kopf frei. Denn Sie müssen sich vorstellen, ich bekomme ständig E-Mails, ich werde angerufen, das Büro völlig zurecht, ich bin immer erreichbar. So können Sie keine Motorradtour machen. Das ist wirklich auch nicht profan. Da muss ich wirklich frei sein und das bin ich momentan nicht, aber das Motorrad steht dort, wartet geduldig. Und mein Bruder, mit dem ich diese großen Touren immer gemacht habe, der wartet auch geduldig.
Und sitzt der Mann dann hinten drauf?
Nein, ich fahre immer alleine. Ich habe die Kinder, als sie kleiner waren, mal mitgenommen, aber das habe ich dann irgendwann eingestellt. Das war mir dann auch, also auf großen Touren nie. Bin ich immer nur das Motorrad und ich und mein Gepäck.
Gibt es für Sie irgendwas, wo Sie sagen, okay, das bereue ich, hätte ich heute anders gemacht?
Ja. Es gibt was. Ich hätte Sprachen lernen müssen. Ich bedauere es sehr, dass ich nur ein Jahr lang Französisch in der Schule hatte. Ich war eine miserable Schülerin und hatte Englisch, Latein und als dritte Sprache Französisch. Das bereue ich auch. Den Fehler habe ich auch bei meinen Kindern gemacht, dass ich als zweite Fremdsprache Latein genommen habe. Das fand ich ätzend. Aber mir wurde immer gesagt, super, dann kannst du romanische Sprachen lernen. Ja, genau, so viel dazu. Das ist so und die deutsche Grammatik ist mir durch das Latein natürlich, verstehe ich auch mehr davon. Ja, das bereue ich. Ich bereue, dass ich das Französische nicht gelernt habe. Das war ein großer Fehler, weil das seinerzeit einfach leicht gefallen wäre. Das ist natürlich heute, ich beneide alle darum, die Sprachen können. Und ich habe wirklich Kolleginnen und Kollegen, die switchen die Sprachen. Das ist, beneide ich extrem.
Ich bin bei Ursula von der Leyen immer begeistert. Mhm. Die spricht ja perfekt Englisch, perfekt Französisch.
Ja, er hat natürlich lange in Brüssel gelebt. Ja. Also das ist etwas, das bereue ich. Und ich bereue, dass ich nicht Klavierspielen gelernt habe. Mir hat man aber gesagt, dass das Klavierlernen und das Sprachenlernen auf einer Hirnwindung liegt. Also Leute, die gut Sprachen können, also das scheint gekoppelt zu sein. Bei mir ist dann diese Windung offensichtlich nicht so ausgeprägt. Ich habe Querflöte gespielt. Mhm. Aber auch irgendwann keine Lust mehr gehabt, weil klassische Musik, ich war mal in einem Schulorchester, war okay. Ich war aber ein Fan von Jethro Tull, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt.
Ja.
Ian Anderson, der stand auf einem Bein und spielte Querflöte. Das wollte ich auch, also habe ich Querflötenunterricht genommen, habe dann viele Jahre Querflöte gespielt, aber auf einem Bein stehend war dann doch nicht drin. Und dann hat sich das so ein bisschen auch verloren. Ich glaube, es hatte auch was mit dem pädagogischen Ansatz zu tun. Ich glaube, dass man heute Kindern ein Instrument anders beibringt und eben nicht direkt in die Klasse geht, sondern auch mal ein bisschen, ich sehe das bei meiner Enkeltochter, die Gitarre lernt, ganz toller Gitarrenlehrer, der das richtig gut macht. Also auch sehr früh Erfolge, dass man auch mit wenig Griffen schon merkt, das ist heute schon anders.
Wenn Sie sagen, miserable Schülerin, wie haben Sie Ihr Abi hingekriegt? Mit welcher Note?
Das wollen Sie wissen.
Ja.
Das ist jetzt eine echte Herausforderung. Mit einer 3,0.
Gut, bestanden ist bestanden.
Ja, ich hätte auch mit einer 4,0 bestanden. Ja. Das war für mich und meine Leistung war das ausreichend. Ich habe nachher gedacht, 2,9 wäre dann doch ein bisschen
eleganter gewesen.
Aber ich bin ja dann in die Politik gegangen und da ist ja mehr Prozent besser. Und da habe ich da schon mal angefangen.
Letzte Frage, gibt es mit Ihrem Mann vielleicht noch einen Plan, wenn Sie sagen, es gibt doch mal irgendwann die Zeit nach der Politik. Was wollen Sie da noch machen? Oder gibt es einen Traum, wenn Sie sagen, vielleicht mit dem Motorrad irgendwo noch mal eine Reise machen? Oder?
Ja, also natürlich gibt es das. Mein Mann und ich reisen gerne. Und dass ich Ihnen jetzt sage, ich würde gerne mal mit meinem Mann nach Australien, das wird uns zeitlebens nicht mehr gelingen, weil mein Mann sagt zu mir, ich setze mich nicht 24 Stunden ins Flugzeug. Das verstehe ich sogar. Motorradtour, ja, habe ich noch gute Ideen. Ich würde sehr gerne mal durch Südamerika fahren. Ich würde gerne mal durch die Anden fahren. Das würde ich aber dann wiederum mit meinem Bruder machen. Und da müsste man auch ein Motorrad mieten vor Ort. Mhm. Also so in Mendoza, das ist ein tolles Weinbaugebiet in Argentinien. Dann mal rüber nach Chile. Das würde ich gerne machen. Das ist auch nicht völlig unmöglich, weil man kann sich da überall Motorräder leihen und aber dass ich Ihnen jetzt sage, so der Traum, auch wissen Sie, die Realität ist ja die, ich kenne und auch viele, die auch in der Generation meiner Eltern, die gesagt haben, der Ruhestand hat auch was, endlich kann ich Dinge machen, zu denen ich nie kam. Und dann sind Menschen auch krank geworden. Und ihre ganzen Träume waren...
Oft ganz schnell nach dem Ruhestand.
Ganz schnell. Ja. Also ich habe das leider dramatischerweise auch erlebt im eigenen Freundeskreis, wo diese Wünsche und Träume nicht in Erfüllung gegangen sind. Und deswegen versuchen mein Mann und ich, unsere Träume jetzt schon zu erfüllen. Oder haben sie eigentlich ein gemeinsames Leben immer erfüllt? Das war jetzt nicht die Mondfahrt, aber es waren Dinge, dass wir ja vieles zusammen gemacht haben, was wir beide toll gefunden haben. Und deswegen sage ich jetzt nicht, wenn das vorbei ist, mache ich mal das, sondern der Rheinländer sagt, et kütt wie et kütt, et hätt noch immer jod hier gange, und so leben wir eigentlich. Und ich, das Einzige, was ich heute noch ein bisschen anders sehe, wenn man einen Wunsch hat, einen Traum, sofern der jetzt nicht völlig abgedreht ist, nicht zu warten, ihn umzusetzen, weil für mich war eine Lehre auch durch Corona. Als ich 60 wurde vor 5 Jahren, habe ich mir von meinen Freunden, ich habe groß gefeiert und ich habe mir gewünscht, eine Reise in die Karibik. Ich wollte mit einer fremden Crew eine Karibik-Segeltour machen. Und das haben mir meine ganzen Freunde, Familie geschenkt. Und ich bin dann nach Grenada geflogen und bin dann eine Woche auf einem Segelboot mitgereist mit einer gemischten Crew Brasilianer.
Ohne ihren Mann?
Alleine. Ja. Ich wollte bewusst allein, weil sowas muss ich alleine machen, weil mein Mann würde bei einer Crew, bei einer fremden Crew, weiß ich nicht, ob der, das ist nicht so sein Ding. Und wir sind auf dem Katamaran unterwegs gewesen, also auch sehr schnell gesegelt. Das war so toll, das war so einzigartig. Ich war, und das habe ich gemacht im November 2018. Wie gut. Denn
dann kam
kein
Corona.
1,5 Jahre später war Corona.
Ja.
Und dann war 3 Jahre lang lief gar nichts mehr. Und da habe ich gedacht, wie gut. Das war so ein Wunsch, den ich immer hatte, mal mit einer fremden Crew vor allen Dingen zu segeln. Weil man dann anders konzentriert ist. Man reißt sich einfach zusammen. Ich habe schon Crews erleben, die dann zusammen starten. Nach 2 Wochen gucken die sich mit dem Hintern nicht mehr an, weil das so anstrengend war auf einem Segelboot. Das war... Also ich hab mir schon einige Träume erfüllt, muss ich sagen. Und kann nur empfehlen, wenn es machbar ist, finanziell, zeitlich, machen. Nicht warten, machen, weil man nie weiß, was passiert. Ist es ein Virus? Ist man gesund? Ist man in einem anderen Beruf? Was auch immer.
Wenn man Sie und Ihren Mann erlebt zusammen, ich finde immer, dass Sie sehr innig wirken, also wie so eine Einheit. Und wenn man so lange zusammen ist, ich weiß nicht, denken Sie auch an die Zeit, wenn mal vielleicht Ihr Mann nicht mehr da sein sollte? Oder?
Ja, ich sage zu meinem Mann immer, er soll darüber nachdenken. Was kann ja auch sein, dass ich dann nicht mehr da sein sollte. Also auch ich kann ja mit Mitte 60 tot umfallen.
Man weiß es nie.
Das weiß man nicht. Aber wir haben, mein Mann sagt, kommt gar nicht in Frage. Und wir sind dann so verblieben, dass wir noch vorhaben, ein paar Jahre zusammenzuleben.
Ja, das ist schön.
Aber klar. Wir wissen es alles nicht und wir können nur das Jetzt gestalten und das versuchen wir und das gelingt uns gut und auch das ist ja ein großes Glück, weil Menschen gehen in Beziehungen, gehen in Ehen und wollen das ja eigentlich ein Leben lang zusammenbleiben. So, und wenn es Gründe gibt, warum es nicht mehr geht, dann ist es so. Ich habe das große Glück, dass mein Mann mich und ich ihn geheiratet habe und wir unser Leben... Wir haben einfach Glück gehabt, einen guten Riecher gehabt. Und auch Glück, es ist auch viel Glück dabei. Weil Menschen verändern sich auch im Laufe des Lebens, haben auch möglicherweise andere Ansprüche oder der andere oder der Partner bleibt stehen, da wo er war. Und ich glaube, dass wir das ganz gut gemeinsam uns weiterentwickelt haben. Und da bin ich natürlich sehr dankbar drum.
Ja, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank.